Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzcocktail, die zugegebenerweise ein bisschen auf sich warten lassen hat. Das war so nicht geplant, aber wir durften endlich wieder raus, wenn man so sagen kann. Ich war mit meinem Team viel unterwegs, wir waren wieder auf Messen, wir waren auf dem OMR-Festival in Hamburg und da ist einfach so viel passiert, dass sich diese Folge etwas verzögert hat. Zusätzlich war ich noch im Urlaub, das kam auch noch dazu. Aber jetzt bin ich wieder zurück und zwar mit einem sehr wichtigen Thema und ja, leider auch mit einem nicht so schönen Thema. Wir sprechen nämlich heute darüber, was eigentlich gerade an den Finanzmärkten los ist. Vielleicht hat der eine oder die andere von euch schon mal wieder in ihr Depot geguckt und erlebt da vielleicht auch so einen kleinen Abwärtstrend, so wie es gerade bei mir ist, wenn ich in mein Depot reinschaue. Und man kann vielleicht vermuten, dass es mit den schrecklichen Ereignissen in der Ukraine zusammenhängt. Und ich möchte in dieser Folge mit unserem Experten Daniel darüber sprechen, was eigentlich gerade los ist. Mit Daniel habe ich auch schon, ich glaube, es ist jetzt knapp ein Jahr her, über Corona und die Märkte gesprochen. Und als Portfolio-Manager weiß er natürlich ganz genau, was gerade los ist. Deshalb heute wieder eine neue Folge mit Daniel und ich hoffe, die gibt so ein bisschen Aufschluss darüber, was eigentlich gerade los ist, klärt vielleicht auch einige Begriffe, die einem gerade überall entgegenfliegen. Und deshalb wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge, auch wenn es vielleicht nicht so ein ganz schönes Thema ist, aber es ist auf jeden Fall sehr informativ. Und deshalb entlasse ich euch jetzt auch in die Folge, aber vorab nochmal, wie immer, die kleine Info von mir. Falls ihr überlegt, mit dem Investieren zu starten, dann denkt dran, dass Geldanlagen immer mit Risiken verbunden ist und informiert euch bitte vorab immer über diese. Das könnt ihr gerne auf unserer Website tun, unter www.west.de/Risikohinweise. Und das war's wirklich von mir. Genau, ich denke, dann können wir auch direkt mit den wichtigen Dingen anfangen. Und zwar wollen wir heute ein bisschen über die aktuelle Lage an den Märkten sprechen, weil ich glaube, jeder, der gerade mal drauf guckt, sieht halt, dass die Stimmung da nicht so pralle ist. Und ich glaube generell die Stimmung mit allen Geschehnissen drumherum, die gerade so passieren, spiegelt das so ein bisschen wider. Und deshalb einfach schon mal quasi als Einleitung oder die einleitende Frage, was ist da los? Also ich meine, ich glaube, die Unsicherheiten sind gerade einfach sehr groß. Und ich will einfach gerne mal mit dir drüber sprechen, was so die wesentlichen Ursachen ist. Und was geht da ab?
Ja, klar. Also ich freue mich auch, wieder dabei zu sein. Aber ich glaube, die Vorzeichen, als wir das letzte Mal gesprochen haben, das war irgendwann im letzten Jahr, die waren deutlich besser. Da kam die Industrie mit Volldampf aus der Corona-Pandemie. Es gab Kursfeuerwerke an den Börsen. Da ist jetzt nicht mehr viel von übrig. Ja, was ist passiert? Wir haben Krieg in Europa. Das war unvorstellbar, glaube ich, für die meisten Leute, ne, dass auch das Leid der Menschen, das macht mich schon sehr traurig. Und es war einfach bis zu diesem rücksichtslosen Überfall von Russland auf die Ukraine nicht denkbar, dass wir in Europa ja einen Krieg vor die Haustür bekommen sozusagen. Ne? Also wir hatten ja eine Friedensdividende in Europa nach der Abrüstung, nach dem Kalten Krieg, ja, haben die Staaten nach den Abrüstungsverträgen über Jahrzehnte lang abgerüstet. Das hat die Ausgaben für Rüstung und Verteidigung gesenkt und hat für viel Wohlstand bei den europäischen Staaten gesorgt. Damit ist es jetzt vorbei, ne? Das 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr, jetzt wird wieder aufgerüstet und die derzeitige Entwicklung an den Märkten, die geht auf verschiedene Ursachen zurück. Und natürlich ist der furchtbare Krieg in der Ukraine eine davon, denn die westlichen Staaten haben Russland ja nach dem Angriff auf die Ukraine mit beispiellosen wirtschaftlichen Sanktionen überzogen. Und im Prinzip haben sich ja so gut wie alle westlichen Unternehmen auch aus Russland zurückgezogen. Es werden Embargos diskutiert, Ölembargo, Gasembargo. Und keine Waren mehr abgenommen. Also Russland ist da schon ein Stück weit auch wieder einen Riesenschritt zurückgeworfen worden in der wirtschaftlichen Entwicklung. Eigentlich sind Russland und die Ukraine wirtschaftlich gar nicht so bedeutsam. Ich glaube, die deutsche Wirtschaft hat nur 1-2% der Exporte, die nach Russland gehen. Aber Russland ist ein sehr rohstoffreiches Land, ne, und exportiert dann viele Rohstoffe ins Ausland und verarbeitet sie teilweise auch weiter. Und die fehlen jetzt auf dem Weltmarkt. Also das führt dann zu Preissteigerungen, also sprich Gas, Öl, aber auch wichtige Industriemetalle, die in der Autoindustrie beispielsweise verwendet werden, wie Nickel, Palladium, Chrom, aber auch Kali beispielsweise für Stickstoffdünger, der fehlt jetzt in der Landwirtschaft. Und das sind halt eben auch Vorprodukte für viele Waren, ne? Und gerade Gas und Öl sind ja so die Schmierstoffe der Weltwirtschaft, die braucht jedes Industrieunternehmen. Da sind die Preise natürlich jetzt dann auch durch die Decke gegangen, ja, das führt halt, weil es halt einfach zu einer Verknappung auf dem Weltmarkt kommt, und ja, das führt zu der oder erhöht natürlich auch die ganzen Transportkosten. Also wir haben es ja auch alle selbst gemerkt bei den Preisen für die Nahrungsmittel, wenn wir einkaufen gehen, alles ist teurer geworden. Man kriegt keine Autos mehr, ja.
Und die sind ja, vor allen Dingen auch so Mehl und Öl fehlt auch einfach. Ja. Also das ist mir aufgefallen, weil ich back sehr gerne, dass das halt einfach gar nicht mehr da ist. Und und wie du auch schon sagst, ich glaube, alle, die ein Auto haben,
haben es halt auch an den Spritpreisen gemerkt. Auto kaufen möchte, sei es ein Neuwagen, man wartet ewig lange Lieferzeiten, weil irgendwelche kleinen Komponenten fehlen, die auf Vorprodukten basieren, die jetzt gerade nicht verfügbar sind. Und das betrifft auch den Gebrauchtwagenmarkt, ne, da ist auch alles leer gekauft. Also das hat alles zusammen zu der vielfach gefürchteten Inflation geführt. Und wir haben Inflationsraten jetzt hier in Europa, aber auch in den USA von 8-9%. Und das ist natürlich schon nach vielen, vielen Jahren niedriger Inflation zum ersten Mal seit langem mal wieder solche hohen Raten. Und das ist aber nicht allein der Grund. Der Ukraine-Konflikt ist nicht der alleinige Grund. Wir hatten auch schon vorher eine enorme Ausweitung der Geldmenge, ne, nach der Corona-Pandemie, weil in der Corona-Pandemie einfach, ja, die Unternehmen haben Kredite gebraucht, um die schwierigen Zeiten zu überbrücken. Die Staatsdefizite haben sich erhöht für die ganzen Maßnahmen, die notwendig waren, die Staatshilfen und Impfkampagnen und Impfzentren und so weiter. Und das hat enorm viel Geld in den Kreislauf gespült. Und ja, wenn mehr Geld im Umlauf ist, dann steigt die Nachfrage und dann steigen auch die Preise. Also das, und wenn die Preise steigen, dann kann das auch wieder den Konsum dämpfen und die Margen von den Unternehmen schwächen. Und das bringt dann einen bedeutsamen Akteur der Finanzmärkte ins Spiel, und das sind die Notenbanken. Und die Notenbanken, die sind verantwortlich für die Geldstabilität und die wollen die Inflation bekämpfen. Ja, und wie machen die das? Die heben die Leitzinsen an. Die Leitzinsen sind die Zinsen, zu denen sich Banken kurzfristig bei den Zentralbanken Geld leihen können oder Geld anlegen können. Und die beeinflussen letztendlich alle anderen Zinsen am Markt, also zum Beispiel Anleihezinsen von Staaten und Unternehmen oder auch die Bauzinsen. Dadurch werden dann die Kredite teurer für die Unternehmen, für die Staaten, aber auch für die Privatleute, ne, die eine Wohnung, ein Haus kaufen wollen. Und dadurch schwächt sich dann wieder die Nachfrage ab und die Preise sinken. Und das ist genau das, was die Zentralbanken letztendlich dann erreichen wollen. Wenn die Preise sinken, sinkt die Inflation. Aber das hat natürlich auch gewisse Kehrseiten, denn Verteuerung der Finanzierungskonditionen bei den Unternehmen, die kann durchaus dann auch auf die Unternehmensgewinne schlagen, und das hat dann wiederum auch Einfluss auf die Kurse der Instrumente, Wertpapiere an den Kapitalmärkten.
Ja, du hast auch gerade nochmal gesagt, dass vor allen Dingen so Materialien fehlen und jetzt auch so Kreditzinsen steigen. Ich glaube, gerade ist auch so maximal schlechter Zeitpunkt für Leute, die gerade zum Beispiel ein Haus bauen. Ich glaube, das ist gerade mit viel Frust verbunden. Und ich meine, ich glaube, bei mir ist es natürlich auch mit viel Frust verbunden momentan, wenn ich in mein Depot blicke. Ich glaube aber, das ist gerade rundum sind alle nicht so glücklich. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich nachhaltig investiert bin. Ich habe ein Greenfolio bei uns. Wie sieht's denn generell mit den Anlageklassen aus? Ich habe deshalb zum Beispiel jetzt die Rohstoffe nicht im Blick, die hast du eben angesprochen. Welche Anlageklassen sind denn jetzt aktuell besonders betroffen? Wo sieht's richtig schlecht aus und wo vielleicht nicht ganz so schlecht?
Ja, letztendlich sind alle Anlageklassen davon betroffen, ne? Also zum einen die Anleihen aufgrund der gesunkenen Zinsen. Also wenn die Zinsen steigen, fallen die Anleihen, und das ist entsprechend passiert. Ne? Also wir haben innerhalb von kürzester Zeit hier einen sehr, sehr großen Zinsanstieg gesehen, und das hat auf die Anleihekurse durchgeschlagen. Also alle Anlageklassen der Anleihen, sei es Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Hochzinsanleihen, sind davon betroffen. Und die Aktien betrifft es dann auch wiederum, ja, weil die relative Attraktivität der Aktien gegenüber den Anleihen sinkt, denn die Anleihen werfen ja jetzt wieder Zinsen ab. Das ist natürlich vielleicht dann auch nach vorne so ein bisschen der positive Aspekt, ja, dass es bei den Anleihen wieder Zinsen gibt und dadurch die relative Attraktivität der Aktien dann so ein bisschen dagegen sinkt. Auf der anderen Seite die eben schon angesprochenen schlechteren Finanzierungskonditionen der Unternehmen, höhere Produktionskosten durch die teurer gewordenen Vorprodukte, die auch dann nicht vielleicht eins zu eins immer weitergegeben werden können dann an die Konsumenten, ne, und dann zu weniger Nachfrage führen und da vielleicht einer Margenerosion bei den Unternehmen, also Aktien hier auch negativ. Und dann gibt es aber einen Gewinner aus dem Ganzen, und das hast du ja auch gerade schon angesprochen, das sind die Rohstoffe. Und die Rohstoffe, ja insbesondere hier Öl und Gas, also Energierohstoffe, aber auch Industrierohstoffe, also Industriemetalle in erster Linie. Und ja, die sind so gut gelaufen, dass sie teilweise dieses Jahr bis zu 50% Kursgewinne erzielen konnten, wenn man jetzt mal einen breiten Rohstoffindex hier betrachtet. Und die konnten natürlich in einem ja ausgewogenen Portfolio die Verluste der Aktien etwas dämpfen oder die Gesamtverluste, die da angefallen sind. Das ist vielleicht ein positiver Aspekt. Auf der anderen Seite, du hast es gerade gesagt, nachhaltige Portfolios haben typischerweise keine Rohstoffe und haben eben nicht den Vorteil aus dieser dämpfenden, diversifizierenden Wirkung. Das ist liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, weil natürlich der Abbau von Rohstoffen oft eine schmutzige Angelegenheit ist und auch die Umwelt belastet. Und deswegen sind Rohstoffe derzeit nicht in nachhaltigen Portfolios enthalten.
Ja, das war natürlich bei mir auch eine bewusste Entscheidung. Und mit dem Schmerz kann ich jetzt auch dann leben, dass das nicht durch die Rohstoffe ausgeglichen wird. Ich blicke einfach in die Zukunft und denke langfristig, das wird schon wieder hoffentlich, weil jetzt aktuell, wie gesagt, Krieg furchtbar. Wir haben aber ja vor allem, hast du auch schon gesagt, über Corona gesprochen. Durch diesen Krieg in der Ukraine rückt, glaube ich, die ganze Corona-Pandemie so ein bisschen in den Hintergrund, was natürlich auch völlig verständlich ist. Sollten wir aber dennoch, denke ich, nicht vergessen, weil ich glaube, aktuell kämpfen wir wieder mit steigenden Zahlen und man hört doch mal wieder hin und wieder das Wort, die Inzidenzen steigen. Also anscheinend kommt das Thema wieder zurück. Denkst du, dass Corona jetzt nochmal eine zusätzliche Gefahr für die Märkte sein kann, wenn das Infektionsgeschehen jetzt wieder zunimmt? Und ja, was könnte da auf uns zukommen, wenn die Pandemie jetzt nochmal ein richtiges Comeback gibt?
Also erstmal absolut richtig, dass die Corona-Pandemie ist nicht vorbei, ne? Und das Infektionsgeschehen wird auch wieder weiter zunehmen. Wir sehen es jetzt gerade auch bei uns wieder in Deutschland, und alle haben jetzt auch ein bisschen Respekt natürlich vor der Welle, die dann vielleicht im Herbst wieder kommt. Auf der anderen Seite hat gerade die Wirtschaft auch der Industrieländer gezeigt, dass die Produktion trotz pandemiebedingter Einschränkungen sehr gut aufrechterhalten werden konnte. Und es gab letztendlich einige wenige Branchen, die natürlich besonders schwer betroffen waren, Beispiel Tourismus, Gastronomie. Aber im Großen und Ganzen hat das gut funktioniert. Aus meiner Sicht geht die Gefahr da eher von anderer Seite aus, und das ist das Thema China. China verfolgt eine ganz rigorose Non-Covid-Strategie. Was heißt das? Also sobald es da zu lokalen Ausbrüchen von Coronavirus kommt, auch bei kleiner Anzahl, wird im Prinzip sofort einen Lockdown verhängt in China. Und das führt also zu lokalen Lockdowns auch in Millionenstädten wie Shanghai oder Peking, wo dann Millionen Menschen zu Hause eingesperrt sind, wo tausende Schiffe im Hafen von Shanghai liegen und nicht gelöscht werden bzw. nicht losfahren können. Und das ist natürlich dann Material, das auch in Europa dann wieder fehlt für Vorprodukte. Und China ist letztendlich immer noch die Werkbank der Welt, und das führt dann zu Lieferengpässen und dann steht sozusagen die Produktion in ganz vielen Teilen der Welt dann auch still. Und das heizt natürlich auch zusätzlich dann wieder die Inflation mit an, wenn weniger Produkte dann auf dem Markt verfügbar sind, und kann dann letztendlich noch Öl ins Feuer gießen und zusätzlich dann auch nochmal das Wachstum abschwächen der ganzen Weltwirtschaft. Also das sind so, sehe ich eigentlich so als größtes Risiko der Pandemie, was davon noch bleibt, ja.
Okay, ja, verständlich. Und wenn man jetzt mal so allgemein drüber nachdenkt, ich meine, ich jetzt auch als Anlegerin, natürlich, wie gesagt, gerade schwierige Zeiten, da wir am besten gar nicht reinschauen. Aber wenn man jetzt so nochmal über Chancen und Risiken spricht, vielleicht um auch ein bisschen den positiven Blick zu bekommen, wo sind denn derzeit vielleicht auch Chancen für Anleger und Anlegerinnen und wo halt ja die lauernden Risiken?
Ich fange erstmal mit den Risiken an. Also aktuell überwiegt das ja auch so ein bisschen, denke ich. Ne? Man sieht es an der der generellen Stimmung an den Märkten, und es steigen auch gerade so ein bisschen die Risiken, dass die Weltwirtschaft in eine Rezession rutscht. Das passiert dann, wenn die Notenbanken ja überschießen. Ja, das heißt, wenn sie zu schnell, zu stark die Zinsen anheben, sodass im Prinzip die Konjunktur dann abgewürgt wird. Und wir haben auch verschiedene Folgen davon, beziehungsweise auch schon Trends, die es schon länger gibt, also Stichwort Deglobalisierung. Ja, also man hat halt gemerkt, dass es sehr große Abhängigkeiten gibt, teilweise eben auch von Ländern, von denen man es vielleicht nicht unbedingt haben möchte. Beispielsweise jetzt hat man ja auch mit Russland jetzt gesehen in dem Konflikt, aber auch China und die USA duellieren sich ja schon länger mit Sanktionen und Zöllen. Die USA streben sozusagen auch an, etwas unabhängiger von China zu werden, und das führt dann letztendlich auch zu weniger Wachstum. Die Globalisierung hat uns eine lange Zeit von gutem Wachstum beschert. Ja, was noch? Die Euro-Krise, auch schon fast wieder vergessen. Also wenn jetzt die Zinsen steigen, dann steigen natürlich auch verteuern sich natürlich auch die Finanzierungskonditionen von den europäischen Staaten, und besonders hochverschuldete Staaten wie Italien beispielsweise, die sogenannten Peripheriestaaten, die können da in Schwierigkeiten kommen, weil einfach die Finanzierung teurer wird. Ne, da muss die EZB dann auch entsprechend drauf reagieren. Deswegen ist das also auch so ein bisschen in der Zwickmühle zwischen Inflationsbekämpfung und ja auch Finanzierung der schwächeren Staaten in der Währungsunion. Auf der anderen Seite, ja, Lichtblicke gibt es auch, die Unternehmensgewinne. Wir haben jetzt eine ganz gute Berichtssaison gehabt in den USA und auch in Europa. Also die Unternehmensgewinne waren gut. Die Frage ist, geht es genauso weiter? Aber das war auf jeden Fall erstmal auch ganz gute Vorzeichen. Und insofern überwiegen aktuell so ein bisschen die dunklen Wolken, aber es gibt eben auch positive Anzeichen.
Dunkle Wolken, ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich mein Depot noch nicht hätte und jetzt überlegen würde, zu starten mit dem Investieren. Und ich frage dich jetzt, lohnt sich das überhaupt oder soll ich aktuell lieber vielleicht noch abwarten auf den vermeintlich, wie man ihn vielleicht so schön nennt, richtigen Zeitpunkt? Oder ist jetzt trotz dunkler Wolken der richtige Zeitpunkt, um jetzt mit dem Investieren zu starten?
Also ich sage, investieren lohnt sich immer. Man schafft nie das richtige Timing, aber langfristig gibt es einfach den Zusammenhang zwischen Risiko und Rendite, und alle Anlageklassen weisen letztendlich langfristig eine positive Risikoprämie auf. Und die Kunst liegt darin, letztendlich die richtigen Instrumente auszusuchen, die richtige Asset Allocation auszuwählen, eine gute Diversifikation, die richtigen Fonds. Also das sind alles Punkte, da lege ich dir auch gerne mal unser Webinar ans Herz, das wir letzte Woche gemacht haben, Risikomanagement in Krisenzeiten. Da beleuchten wir das so ein bisschen, wie man das am besten auch strukturiert oder worauf man achten muss als Anleger. Aber ganz klar die Botschaft: Es ist immer gut zu investieren langfristig, und das führt am Ende auch zu mehr Wohlstand und zu einer guten Rendite langfristig.
Ja, okay, ich denke auch. Also das ist auch das, was ich bislang aus dem Podcast gelernt habe, dass es den richtigen Zeitpunkt eh nicht gibt. Deshalb, ja, starten, ist immer die Devise. Aber du hast jetzt gerade auch über Langfristigkeit gesprochen. Wenn wir jetzt mal weiterdenken, was denkst du, wie kann es weitergehen? Welche möglichen Szenarien kommen auf uns zu und wie könnten die Märkte darauf reagieren?
Ja, es gibt verschiedene denkbare Szenarien. Aus meiner Sicht der Ukraine-Konflikt, der kann grundsätzlich noch sehr lange dauern. Auf der anderen Seite spielt dieser für die künftige wirtschaftliche Entwicklung nur noch eine untergeordnete Rolle aus meiner Sicht. Ja, es gibt im Prinzip drei Szenarien, die denkbar sind. Das eine ist das, was die Zentralbanken eigentlich anstreben, das sogenannte Soft Landing. Das heißt, wenn die Zentralbanken es schaffen, die Inflation einzudämmen, ohne dass die Wirtschaft zu großen Schaden daran nimmt, und dann ist es auch möglich, nächstes Jahr wieder auf den Wachstumspfad sozusagen einzuschwenken, und dann kann es auch wieder in ein gesundes Wachstum zurückkehren, wenn sozusagen die Zinsen, der Zinsanhebungszyklus dann auch zu Ende ist. Und dann kann es aber natürlich auch passieren, wenn die Zentralbanken überschießen, was ich vorhin schon sagte, dann kann es in eine Rezession führen. Das heißt, das Wachstum wird abgewürgt durch die hohen Zinsen, und dann kann es durchaus auch noch eine Weile dauern, bis man zum Wachstum zurückkehrt. Ja, und das schlimmste Szenario, das uns letztendlich erwischen kann, das ist die sogenannte Stagflation. Das ist eine längere Zeit mit niedrigem Wachstum und hoher Inflation. Und das ist natürlich dann Gift für die Kapitalmärkte und würde auch bedeuten, dass wir hier ja möglicherweise eine längere Rezession bekommen. Das wollen wir alle nicht hoffen, dass es dann so weit kommt.
Dann hoffen wir mal das Beste. Und ich hatte eben das Szenario mit, wenn ich jetzt starten möchte, und damit würde ich gerne auch heute abschließen. Und zwar würde ich gerne den Leuten einen Tipp mitgeben, die jetzt vielleicht gerade in dieser Zwickmühle stecken und denken, eigentlich würde ich gerne anfangen, aber irgendwie traue ich mich jetzt gerade doch nicht. Hast du da vielleicht ein oder auch mehrere Tipps, worauf man jetzt achten sollte, wie man vielleicht den Sprung wagt und jetzt mit dem Investieren startet?
Grundsätzlich ist mein Tipp, nicht entmutigen lassen jetzt von diesen aktuell schwierigen Zeiten. Kapitalmärkte sind immer für Überraschungen gut. Es gab in der Vergangenheit immer Krisen und die wurden alle überwunden, und am Ende standen wir immer höher als vor der Krise und niemand weiß sicher, wie es weitergeht. Kapitalanlage ist aus meiner Sicht wichtig und notwendig, denn es liefert einfach einen Beitrag für künftigen Wohlstand und kann am Ende dann auch darüber entscheiden, geht es einem im Alter gut, kann ich meine Investition oder meine Anschaffung tätigen, kann ich in den Urlaub fahren. Dafür liefert die Kapitalanlage letztendlich einen wichtigen Beitrag. Und wenn man sich nicht so richtig traut, dann wenn man denkt, jetzt ist wirklich der falsche Zeitpunkt, dann kann man vielleicht auch einfach anstatt eine Einmalanlage das Ganze in mehrere Schritte aufteilen. Also man sagt, ich habe einen größeren Betrag zur Verfügung, dann splitte ich den so ein bisschen auf und investiere jeden Monat mal etwas davon über einen gewissen Zeitraum, und man kann auch mit ganz kleinen Beiträgen schon loslegen. Also zum Beispiel mit einem Sparplan dann einfach mal anfangen zu sparen, ne? Und dadurch erreicht man dann letztendlich einfach eine Glättung der Einstiegskurse über die Zeit, langfristig
wenn man aktuell die Inflation sieht, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, das Geld anzulegen. Und vielen Dank dafür. Es war super interessant, mal zu erfahren, was jetzt gerade so los ist und wie sich vor allen Dingen der furchtbare Krieg in der Ukraine auch auswirkt, und das am Ende auch Auswirkungen auf mein Depot hat und wo das alles herkommt. Ich hoffe, wenn wir uns das nächste Mal verabreden, um einen Podcast aufzunehmen, sprechen wir über positive Sachen und positive Entwicklungen an den Finanzmärkten. Aber erstmal vielen, vielen Dank für den Input, und ja, ich fand es sehr, sehr aufschlussreich.
Ja, ich danke auch, hat Spaß gemacht, und immer nach vorne gucken, es kommen auch wieder bessere Zeiten.
So, ich hoffe, ihr habt jetzt genauso wie ich auch einen kleinen Überblick, was da eigentlich gerade in den Depots so los ist und natürlich, warum die Finanzmärkte gerade so eine turbulente Zeit durchleben. Und damit verabschiede ich mich heute auch schon. Und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine super Zeit. Und ja, bis dann. Ciao.